Blick sieht unser Thema heute Kommandosprachen ja vielleicht ein bisschen trüb aus. So. Sie werden aber sehen im Laufe der Vorlesung, dass das durchaus, dass es da durchaus einige interessante und vielleicht auch nicht so allgemein bekannte Aspekte gibt, die es unbedingt gilt zu beachten. Und das wollen wir uns anschauen. Und Kommandosprachen auf der anderen Seite kann ganz schnell etwas sein, was Sie mal entwickeln müssen. Ja. Weil es ist immer noch eine Standardform. Aber wir wollen uns das gemeinsam anschauen und dann nur als kleinen Ausblick, vielleicht machen wir da noch eine große Vorlesung drüber, die natürliche sprachliche Interaktion, weil die sich im Moment gerade aktuell sehr, sehr stark entwickelt. Ja. Gerade auf dem iPhone laufen da ja wirklich interessante Entwicklungen. Heute nur kurz. Also, nach einem kurzen Rückblick, nochmal erinnern an die Menüs, die Kommandosprachen und dann die Strategien vor allen Dingen zum Entwurf. Also es geht hier ein paar Hinweise zu geben, wie entwerfe ich so eine Sprache. Und dann Ausblick im Wesentlichen die natürlich sprachliche Interaktion. Gut, das ist der Rückblick. Da haben wir uns letztes Mal mit beschäftigt, mit Menüs. Und wenn wir das genau nehmen, ist das ja auch schon so wie eine Kommandosprache. Man könnte ja auch die Menütitel hintereinander schreiben, mit einem Blank getrennt, und dann wäre es eine Sprache. Deshalb ist vor allen Dingen ist es auch eine wichtige Alternative, das eine oder das andere zu tun. Vielleicht erinnern wir uns da nochmal dran. Wir hatten ziemlich viel kennengelernt, also gewöhnliche und auch ungewöhnlichere Formen, nicht nur grafische Formen, aber auch Verbindungsmöglichkeiten für Menüs, um so auf diese Art und Weise etwas auszuführen. Wir hatten die verschiedenen Ausprägungsformen kennengelernt, also die Toolbars-Menüs, hier oben nochmal das Beispiel. Wir kennen das alle von Photoshop zum Beispiel. Die Pop-up-Menüs, die eigentlich heute auch absolut State of the Art sind, eigentlich überall realisiert. Oft eben kontextsensitiv und damit von Vorteil, weil nicht so viele Optionen da sind wie bei allgemeinen Toolbars dann in einem speziellen Kontext oder auch spezielle Formen. Das ist nur eine Erinnerung, mehr ist das jetzt nicht. Wir hatten auch für sehr lange Auswahllisten so etwas kennengelernt, zum Beispiel das Fisheye-Menü, gekennzeichnet dadurch, dass nur der mittlere Teil lesbar ist. Aber hier unten hat man noch grob einen Indikator, wie groß das Menü ist, wo man hingehen kann und so weiter. Wir hatten uns auch unterhalten über die Sortierung. Hier ist jetzt eine alphabetische Sortierung, weil das den meisten Leuten einfach gebräuchlich ist und die meisten Leute schreiben und lesen können, ist das auch recht gut brauchbar. Menü-Layout haben wir betrachtet. In einem Menübaum, also gibt es so eine Magical Number, die Magical Number 7. Und wenn möglich, sollte man breite Menüs vor flachen Menüs, also breite flache vor schmalen tiefen Menüs bevorzugen. Tiefen Menüs heißt, ich muss also 4, 5 oder 6 Mal klicken, bis ich mein Menü-Item habe. Das ist unschön. Ja. Aber eben immer diese magische Zahl beachten. 8 ist natürlich nicht problematisch, auch 10 Mal im Ausnahmefall ist nicht problematisch. Aber nicht riesenlange Listen, weil da muss man sich wirklich wieder orientieren. Immer die Position, in der ich mich befinde, visualisieren, also direkten Feedback geben, ganz, ganz wichtig. Kurze Begriffe benutzen, dass das nicht so ganz trivial ist, da immer die richtigen Worte zu finden. Da werden wir ja heute auch nochmal im Detail drüber sprechen, kurze, prägnante Begriffe zu verwenden. Also das, was wir heute machen, ist auch gerade bezüglich der Begrifflichkeit eindeutig auf Menüs übertragbar. Ja, also auch deshalb ist heute der Kurs wichtig und Konsistenz, auf jeden Fall Konsistenz erzielen. Aber diese Punkte werden wir heute bei den Kommandosprachen nochmal genauer betrachten. Und da sind sie in bestimmter Hinsicht noch wichtiger oder problematischer, weil man sich das ja alles merken muss. In Menüs kriegt man es ja angezeigt und man kann dann auswählen. Bei Kommandosprachen hingegen muss man sich die Begriffe sogar merken. Ja, also muss man ja im Kopf haben. So, und jetzt wollen wir schon nach dieser Brücke vielleicht, wollen wir jetzt schon uns den Kommandosprachen zuwenden. Und es ist interessant, dass die Kommandosprachen eigentlich die traditionelle Form ist, mit dem Computer interaktiv zu arbeiten. Also historisch auch die wichtigste Form, vielleicht ganz ursprünglich noch auf einem Fernschreiber, einer Teletype oder so etwas. Ja. Denn tatsächlich das Arbeiten mit Lochkarten oder Drucker, Lochkarten und Drucker, eine Ausgabe kann man ja kaum als interaktiv bezeichnen. Also das führt einen Schritt zu weit. Das heißt, das war das Erste, was realisiert wurde. Und es läuft immer nach demselben Muster ab. Der Benutzer gibt Befehle ein als Text, ja, mit der Tastatur, und er bekommt eine Systemantwort als Text auf dem Bildschirm. Das ist die Standardform. Natürlich könnte man sich auch überlegen, dass man das auch sprechen kann und mit Spracherkennung dann da einen Text draus erzeugen. Aber das ist nur ein zusätzlicher Fall. Und Ihnen selbst sind die auch alle bekannt, die Beispiele. Die Unix Shell ist so ein ganz typisches Beispiel. MS-DOS Shell. Sie sehen auch, dass man in Betriebssystemen das zusätzlich zur grafischen Bedienbarkeit hat. Und ganz bekannt auch Datenbankabfragen. Also es soll ja Leute geben, die beherrschen SQL besser als ihre Muttersprache. Das ist natürlich eine starke Kommandosprache, die aber auch sehr, sehr mächtig ist. Ja? Kommen wir gleich noch drauf. Oder bei DBase, bei anderen Datenbanken. Programmiersprachen, Skriptsprachen, da sieht man auch Programmiersprachen, auch da wirkt das hinein. Das sind ja oft Kommandosprachen. Gut. Ja, der Standardcode ist, dass man nur das ASCII-Alphabet benutzt, also insbesondere keine Umlaute und keine Sonderzeichen oder wenig Sonderzeichen. Ja. Es hat sich eingebürgert, allgemein fast nur den ASCII-Standardcode zu benutzen. Und Kennzeichen ist auch noch, dass es normalerweise nicht beschränkt ist. Das heißt, Sie können auch, irgendwie gibt es immer die Möglichkeit, Folgezeilen darzustellen in einer ein bisschen komplizierteren Sprache. Sie müssen es also nicht in einer Zeile machen. Und ganz oft ist das nicht beschränkt. Ja, also beliebig lange Eingaben, und es ist klar, es können auch beliebig lange Ausgaben kommen, also Systemantworten. Wenig Formatierung möglich. Sie kennen das ja recht gut, also müssen sich ja jetzt nur eine Programmiersprache, irgendeine vorstellen. Natürlich kann man damit auch formatieren, aber es sieht halt nicht aus wie ein gedruckter Text. Ja. Also, okay, und nochmal zum, aber eine wichtige Sache ist, dass man, und das geht jetzt in Richtung Ausgabe, da gab es ja ein sagen wir mal, wegweisendes Terminal damals zu der Zeit, das war das berühmte VT100-Terminal, müssen sich nur den Namen merken, das aber dann ermöglichte mit sogenannten Escape-Sequenzen, nämlich dadurch, dass einer dieser Kontrollzeichen, nämlich 1b, das Escape, es ermöglichte, zusätzliche Kommandos abzusetzen, also die dann auch einfache Grafiken zum Beispiel auf dem VT100 ermöglichten, und über die reine zeilenweise Ausgabe dann hinausging. Also auch Cursorsteuerung hoch und runter und so weiter und so weiter. Also, aber das müssen Sie sich wirklich nicht merken. Es kann nur mal vorkommen, dass irgendwo noch in einem vielleicht ein bisschen historischen Dokument jemand auf eine VT100-Steuerung hinweist. Also da gab es speziell diese Ergänzungen durch die Escape-Sequenzen, weil es ansonsten nicht ausreichte. Also wir sprechen über die Historie bis 1985, so etwas. Und dann kamen ja tatsächlich Die fensterorientierten, die grafischen Interface ab ca. 1985. Tatsächlich und bis heute ist es so, dass ich die Terminals aber oft so klassisch, wie sie eben vorher waren, erhalten haben. Ja? Und das jetzt mittlerweile schon 25 Jahre. Ein Indikator für uns, wenn das so ist, dass man das, dann braucht man es irgendwo für. Ja? Und dann können wir das nicht einfach ignorieren. Gut. Okay, und da kamen dann auch können diese Entwicklungen, wie, also dass wir es Shell nennen, also diese aufgemachten Fenster da, in denen ich dann eine Kommandosprache eintippen kann. Die verhalten sich dann in der Regel wie ein eigenes virtuelles Terminal. Kennen Sie alle, das ist klar. Und es wird heute auch zum Beispiel noch sehr, sehr intensiv, gerade im Netzwerkbereich benutzt, zum Netzwerkmanagement oder dergleichen. Da ist es einfach Standard, dass die Leute auf solchen Konsolen eben dann arbeiten und sind aber eben auch nicht Benutzer typischerweise, die das selten machen, sondern die Administratoren, die machen das dann. Und tatsächlich war das ja auch eine der ursprünglichen Ideen für die Entwicklung des Internets. Man wollte remote-mäßig, also nicht vor Ort, einen Computer benutzen. Und da wurde dann als eine der ersten Entwicklungen sowas gedacht. Auch das Telnet mitentwickelt, also Remote-Bedienung, Terminal-Emulator, dafür steht eben auch Telnet. Das dann interessanterweise eine ganz andere Applikation, die eigentlich gar nicht angedacht wurde, nämlich E-Mail, dann als die Killer-Applikation, die erste Killer-Applikation und dann das World Wide Web als die zweite Killer-Applikation des Internets entstanden ist. Ja, ist bemerkenswert, einfach nur so. Das war nicht die Ursache. Und Sie kennen alle diese Sachen, Sie kennen es von Unix, von Windows, hier nochmal als Beispiel. Gerade Netzwerkmanagement, eine Cisco, iOS, also Cisco hat da eine eigene Sprache oder SQL-Datenbanken, da ist es ganz, ganz stark vertreten, aber in der Regel für Power-User. Ja, also gut. Und was ist der ganz große Vorteil? Warum benutzt man das immer noch? Weil es einfach irre mächtig ist. Ja, es ist sehr, sehr mächtig. Es ist so mächtig wie eine Programmiersprache, wenn sie entsprechend ausgebaut ist, diese Kommandosprache. Es gibt auch sehr kleine Kommandosprachen, aber es ist sehr, sehr mächtig und deshalb benutzen die Power-User eben auch diese Art der Kommunikation. Zweiter Vorteil, man kann dieses natürlich auch wunderbar zuschneiden auf das Anwendungsfeld. Das heißt, wenn man die geeigneten Regeln beachtet, kann man ja auch eigene Sprachen entwickeln. Man kann sich aber auch anlehnen, je nachdem. Meistverbrauch hat man eine sehr einfache Syntax. Das ist auch wichtig. Komplizierte Regeln müsste sich der User ja merken, nicht nur den Sprachschatz selbst, das heißt, welche Kommandos gibt es mit all den Optionen oder mit all den Parametern, je nachdem, wie ich das aufgebaut habe. Er müsste sich auch noch die Regeln merken, in welcher Reihenfolge was zu machen ist. Und gerade dieses Merken ist, ja, also ist problematisch. Okay. Ein großer Vorteil auch ist, dass es in der Regel leicht erweiterbar ist. Das heißt, man kann einen in der Systematik, wenn das gefordert wird, kann man zusätzliche Befehle einführen. Ja. Wir werden aber sehen, dass es da Grenzen gibt. Also schauen wir uns gleich an, wenn wir uns das konkrete Design anschauen, welche Grenzen es dann da geben würde. Und es ist eben auch so, weil das einfach Text ist, kann ich natürlich auch diese Dateien, komplexere Sachen, also so wie jedes Programm, ja, kann ich natürlich abspeichern und dann wieder aufrufen und dann ausführen. Okay. Im DOS zum Beispiel die BAT-Dateien. Oder außerdem ist das sehr, sehr flexibel. Typisch für Kommandosprachen ist es, dass sie jedes Kommando zu jeder Zeit sagen können. Ja? Innerhalb gewisser Regeln. Also sie müssen natürlich immer etwas abschließen, aber insofern sind das wie Interpretersprachen. Sie müssen das Kommando natürlich vollständig abschließen, bis man entscheiden kann, jetzt kann ich es ausführen. Ja, also gerade wenn sie so geschachtelte Konstrukte haben, das ist klar. Aber da gibt es dann keine Regeln, was sie dann machen dürfen. Außer ihrer Logik. Wenn sie als Benutzer etwas erreichen wollen, müssen sie der natürlich folgen, das ist ja klar. Aber die Reihenfolge ist grundsätzlich nicht vorgegeben. Gerade für die Power-User, Netzwerkadministratoren, Datenbankadministratoren ist das die schnellste und effizienteste Art und Weise, etwas zu erreichen. In Datenbanken kann ich sehr, sehr einfach, sehr selektiv große Mengen mit, gerade mit dem Select from Where, das ist ja eine der Hauptsachen, Elemente aussuchen und dann auf diesen Elementen bestimmte Aktionen ausführen. Ja. Was auch von Vorteil ist, ist, dass es halt nicht viel Bildschirmplatz braucht. Ja. Das ist gerade eben auch vorteilhaft, wenn Sie jetzt in Richtung Smartphones denken. Gut, da läuft jetzt wirklich die Entwicklung, dass man da dann auch denkt, okay, da kann ich dann auch gesprochene Sprache verstehen und auf eine solche Sprache abbilden und brauche dann im Grunde genommen fast gar keinen Bildschirmplatz mehr. Also das ist sehr schonend an dieser Stelle. Der Rest ist dann immer für die Ausgabe noch zur Verfügung. Und auch von Vorteil ist, dass der gesamte Bandbreitenbedarf relativ gering ist. Also es kann eben auch sein, dass Sie sich überlegen, sogar einen Text, eine Menüstruktur erst quasi umzusetzen in eine Kommandostruktur, die übertragen und dann die auf der Empfängerseite interpretieren. Auch das wäre denkbar. Die Nachteile sind aber auch ganz klar, ist die Erlernbarkeit. Ich denke, das haben Sie alle gespürt schon. Wer von Ihnen würde denn sagen, dass er Unix beherrscht oder jedes Unix-Kommando kennt? Also jedes, glücklicherweise sagt fast jeder, ne, das ist nicht so. Ja. Also die Schwierigkeiten, sowas zu erlernen, sind schon massiv. Denn die Befehle müssen auswendig gelernt werden. Die Regeln, wie man damit, in welcher Reihenfolge, was kommen darf, muss auswendig gelernt werden. Und eben auch alle Parameter, die dann dazugehören und Befehle. Und das macht man sehr, sehr ungern zum Spaß. Das ist zwar nicht vergleichbar mit dem Erlernen einer natürlichen Sprache, es ist vielleicht auch nicht vergleichbar mit dem Erlernen einer echten Programmiersprache, aber denken Sie an so etwas wie Unix, naja, da ist die, auch Sie eigentlich als Fachleute sagen, okay, nee, also zu sagen, ich kenne jedes Kommando, das geht mir einen Schritt zu weit. Ja. Okay. Auch typisch, wie weit das sinnvoll ist, schauen wir uns gleich an, ist, dass man dann das ja eben auch effizient machen will, dass man dann eben oft kryptische Begriffe macht. MKDIR oder CP hat vielleicht noch eine gewisse Regel. Ja, wir wollen da bewusst abkürzen, aber ich sag mal, da gibt es gute Beispiele und da gibt es sehr schlechte Beispiele. Also müssen wir uns anschauen. Gerade Abkürzungen können sehr, sehr kryptisch sein. Ja. Warum? Erst schwer erlernbar, wenn Sie es nicht ständig anwenden, also wenn Sie nicht ein Power-User sind, ist es garantiert, dass Sie das auch schnell wieder vergessen. Sie kommen zwar schnell wieder rein, aber erstmal ist es weg wieder. Also nicht geeignet für eine gelegentliche Nutzung. Naja, gut, Sie sollten dann eben auch möglichst mit 10 Fingern schreiben können. Notwendig ist das nicht, aber dadurch erreichen Sie ja die Effizienz, die Sie eigentlich auch haben wollen. Wenn Sie jetzt danach suchen müssen, ist das eigentlich unschön. Aber es ist fehleranfällig. Und so hin und wieder erlaube ich mir mal, Leute beim Programmieren zu beobachten, wie oft. Was meinen Sie denn, so nach meiner Beobachtung, was ist die am häufigsten benutzte Taste? die Return-Taste, ganz sicher. Ja. Immer dieses schnell reinschreiben, zurück. Ja. Das ist so ganz, ganz typisches Verhalten. Beobachten Sie Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen mal. Ganz massiv. Ja, und Tippfehler sind eben schnell drin. Und erst recht kann das, wenn die Sprache nicht gut entworfen ist, es zum Beispiel kein einfaches Undo gibt, dass ich eine Aktion wieder zurücksetzen kann, kann natürlich schwere Veränderungen ausgelöst haben und schwerwiegende Veränderungen, die wir nicht, möglicherweise nicht wollen. Oder die Sie gar nicht überblicken. Das ist ja noch schlimmer. Sie wissen gar nicht, was Sie gemacht haben. Sie wissen, dass Sie was falsch gemacht haben, aber Sie wissen nicht, was. Ja, das ist dann hochproblematisch. Aber darum sollten wir es uns ein bisschen anschauen. Und vielleicht als zweite Motivation, nicht, dass ich das jetzt als Beispiel hinstellen will oder gar behandeln will, aber Microsoft hat sich, für die Microsoft-Leute war es ziemlich klar, dass eine ihrer Schwächen mit dem alten DOS und für die ersten Windows-Versionen, also bis Vista, die schwache Kommandosprache war. Ja? Verglichen mit Unix war das wirklich primitiv. Und dann bei dem Übergang zu Windows 7, da hat sich Microsoft dann wirklich hingesetzt und hat versucht, eine neue Kommandosprache zu entwickeln. Weil man sie eben braucht. Sie sahen auch zweifellos, dass sie bei Administratoren und Power-Usern im Serverbereich eigentlich nicht wirklich akzeptiert waren. Sie wissen, dass noch sehr, sehr viele Server Unix-Server sind. Und die Administratoren stört das halt nicht, dass das ein bisschen weniger ist. Also gab es für, gerade für Microsoft viel, viel Grund, sich da Gedanken drüber zu machen. Und das ist eigentlich ganz, ganz nett auch diskutiert. Und tatsächlich haben sie einiges von Unix übernommen und dann auch mit dem .NET-Framework zusammengebaut und dann zum Windows-Management jetzt eingesetzt. Ja. Und zwar wirklich haben sie, der Aufwand war gut, ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwo Zahlen drin habe. Nee, Zahlen habe ich nicht. Aber sie haben wirklich sehr systematisch sind sie dran gegangen, haben die typischen Administratoren, die Unix-Administratoren befragt und aus dieser Benutzererfragung dann eine neue Sprache da entwickelt. Und das ist heute das Ergebnis. Und es scheint auch so zu sein, dass das okay ist, dass es also wirklich deutlich sich verbessert hat. Und wenn so eine kleine Firma wie Microsoft da sehr, sehr viel investiert, dann sollte einem das auch zu denken geben. Dann wird das einen Grund haben. So, soweit, so schön. Jetzt die große Frage, wenn wir akzeptieren, es ist wichtig, es ist nicht nur ein Add-on, sondern es würde meine Software verstärken, verbessern, wenn ich so etwas hätte, dann stellt sich ja die Frage, wie mache ich es denn? Und das soll jetzt im Wesentlichen den Rest der heutigen Vorlesung dann ausmachen. Und das ist so wie bei jedem User-Interface, Ausgangspunkt sind immer die Benutzeraufgaben, das, was zu erledigen ist. Know your user, identifizieren Sie die Task, identifizieren Sie, was Ihre Benutzer wahrscheinlich machen wollen, aus deren Sicht so weit wie irgend möglich. Genau der Punkt, wo Sie die Benutzer auch partizipieren lassen können. Okay. Und fast immer werden Sie genau das, was wir eben auch schon eben gesehen haben, zwischen Objekten und Aktionen auf den Objekten unterscheiden können. Also zwischen den Objekten und Aktionen. Der häufigste Fehler, den wir antreffen, ist, dass man zu viele Aktionen auf zu vielen Objekten potenziell ausführen kann. Und Sie müssen nämlich jede Aktion und jedes Objekt ja irgendwie benamen. Und das führt eben dazu, dass Sie dann sehr, sehr viele Kommandos haben mit möglicherweise sehr, sehr vielen Optionen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich will natürlich nicht Pfeilnamen zum Beispiel beschränken oder so. Ja? Das ist nicht, das geht natürlich nicht. Aber es kann ja auch sein, dass, werden wir gleich Beispiele für sehen, dass Sie auch Objekte in die Sprache einbauen müssen. Ja? Dass das nicht frei ist oder dass es da spezielle Kommandos gibt. Das ist verwirrend für die Anwender, zu viele Kommandos und mehr Code, wenn Sie es schreiben müssen, hat auch das Potenzial für mehr Fehler. So ist das eben. Klein ist da auch schön. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, wenn die Sprache dadurch, so wie das alte DOS, zu einfach wird, keine Schachtelungen möglich sind und so weiter, dann erfüllt es möglicherweise auch den Job nicht. Ja, also das ist ein Trade-off, das kann man nicht theoretisch besprechen, das kann man nur konkret sich überlegen. So, es ist interessant, dass das nicht auf Text beschränkt ist. Das ist nur mal hier als ein Beispiel. Es gibt ganz Menge andere Kommandosprachen, zum Beispiel in der Börse noch, also als auf dem Flur noch gehandelt wurde, nicht nur elektronisch. Ja, da gab es ganz klare Zeichen, die zusätzlich zur Sprachkommunikation, zum Rumschreien auf dem Flur benutzt wurden und die halt auch jeder kannte. Ich weiß nicht, wer sich auskennt, aber ganz einfache Geschichten wie Buy oder Sell, also so konnte man sich über Distanz eben auch verständigen. Ja. Und man konnte auch Anzahlen eingeben, Verfallsdaten, eine ganz spezielle Sprache zum Handel auf dem Floor. Und die hat sich natürlich diese jetzt historisch entwickelt. Ja. Aber genau das ist ihre Aufgabe. Auch für eine Kommandosprache. Okay. So, und was ist die Basis des Entwurfs? Da habe ich 5 Sachen hingeschrieben. Sprechen noch gleich über weitere Aspekte. Das eine ist die Präzision. Ich meine, das ist Ihnen klar, dass wir keine Mehrdeutigkeiten zulassen können. Also das, was wir in natürlichen Sprachen haben, was ja gelegentlich auch zu Missverständnissen führt, können wir hier natürlich nicht zulassen. Wir wollen eindeutige, präzise Ausdrucksweisen. Das heißt nicht, um das richtig zu verstehen, dass man nicht dasselbe Resultat mit 2 sprachlichen Ausdrücken erreichen kann. Das ist durchaus erlaubt. Es muss nicht nur eine Auswahlmöglichkeit geben. Wir wollen, dass es kompakt ist, weil eines der Zielsetzungen ist eben auch effiziente Benutzung. Es soll und muss einfach sein, also auch beim Schreiben. Ja? Also so ein typisches Keyboard, also selten, also nicht sich gerade darauf kaprizieren, die seltenen Buchstaben, die weit außerhalb liegen, häufig zu benutzen. Ja? Aber wie wir es nachher genau machen, schauen wir uns noch hin. Einfachheit hängt natürlich stark mit der einfachen Erlernbarkeit. Eine einfache Sprache können Sie einfacher erlernen und das ist ganz, ganz wichtig. Und da gilt es zu beachten, wie kann ich mir denn überhaupt was merken? Und da gibt es die klassischen Mnemotechniken, die kann man sich eben auch mal als Tipp, als Hinweis benutzen, was man sich typischerweise gut merken kann. Das sind Sachen, hier dann schon in eigener Pracht einfach dann mal benutzt. Wenn Sie sich all die Prinzipien merken wollen, denken Sie nur an das Wort Farbenpracht und gehen dann durch. Und das F steht halt für Fantasie. Das zweite steht für alle Sinne einsetzen. Das ist jetzt nichts Spezielles für Kommandosprachen, sondern das ist allgemein. Wir wollen, dass man sich gut merken kann. Ja? Und wir wollen Reihenfolgen und Ordnungen. Das heißt, es ist hilfreich, wenn Sie da irgendwie eine Regel haben, Ja? Also wie sie zum Beispiel Zahlen und bestimmte Objekte zusammenfügen. Bewegung, das Vorstellen eines lebhaften Videos, versteht er? Anstatt eines bloßen Bildes. Also ja, das ist, man merkt es sich leichter, wenn man sich einfach vorstellt, dass da was passiert. Also sind jetzt sehr, sehr indirekte Hinweise für die Entwicklung einer Kommandosprache, aber es geht darum, dass sie es dem Benutzer so einfach wie möglich machen. Weil wir sexuelle Tiere sind, wir Menschen, ja, spielt auch immer die Erotik mit. Das ist etwas, was sich die Leute schnell merken. Ist so. Tut mir leid. Merken sich die Leute sehr, sehr häufig. Nummerierung sind ja so Standardmethoden für Mnemotechniken. Funktionieren halt auch. Positive Vorstellungen bleiben länger im Gedächtnis als negative Vorstellungen. Also wenn Sie da eine Wahl haben, beachten Sie das. Reichtum an Farben, auch Farbassoziationen funktionieren. Bestimmte Codes, die wir kennen, funktionieren. Also Codes und Icons, die wir einfach kennen, was weiß ich, Rotes Kreuz oder so etwas, das funktioniert. Humor ist immer gut und tiefere Eindrücke zu hinterlassen ist auch gut. Also es sind jetzt, das wird man nicht bei jeder Kommandosprache umsetzen können. Aber wenn man die Wahl hat, kann man ja mal darüber nachdenken, was wird denn voraussichtlich leichter erinnert. Ja, und dann gelten diese Regeln. Darüber hinaus, die höheren Ziele sind natürlich deutlich weitergehend und da wird es eigentlich auch schwieriger. Natürlich wollen wir in der Sprache der Anwender sprechen, also auch deren Notationen benutzen und wir wollen eine gute Korrespondenz zwischen dem Anwendungskontext und der Notation. Wir wollen, dass es bequem ist, in diesem Anwendungsbereich was auszuführen. Wir wollen Kompatibilität mit existierenden Notationen. Know your user, versuchen Sie zu erfragen, welche Art von Abkürzungen sind zum Beispiel üblich in dem Bereich. Ja, ist ganz, ganz oft so, dass man das eben spricht. Dann kann man diese Abkürzungen auch benutzen, zum Beispiel. Es sollte gleichermaßen geeignet sein für Novizen und Experten mit den Einschränkungen, dass es für Novizen immer schwierig ist. Aber jeder muss auch mal lernen, eine Sprache zu lernen, selbst wenn er später ein Experte sein wird. Es soll natürlich expressiv sein, das heißt mächtig sein. Und es soll auch kreative Nutzungen machen, ermöglichen. Und vielleicht soll es sogar ästhetisch sein, was immer jetzt an dieser Stelle dann Ästhetik ist. Und die Vorgehensweise ist vergleichsweise einfach und typisch für diesen Bereich. Als erstes das Anwendungsgebiet analysieren und die Funktionalitäten identifizieren und dann auflisten aller User-Tasks. Das stand jetzt schon so oft da, dürfen Sie nie vergessen, da versuchen Vollständigkeit zu erzeugen. Und das ist wichtig, wenn es geht, das auch zu quantisieren, zumindest zu identifizieren, was wird ein häufiges Kommando sein und was wird ein weniger häufiges Kommando sein. Ja. Wir werden gleich die Auswahl der Begriffe ja noch uns genau anschauen und dann würde man natürlich die häufiger vorkommenden Kommandos möglichst kurze Begriffe wählen, wenn man in Konflikt kommt. Und die weniger häufigen, da darf es auch mal ein langes sein. Ist vielleicht sogar ganz geschickt. Man sollte auch sich an der Stelle immer fragen, werden Makros gebraucht? Also brauche ich Strukturen, geschachtelte Strukturen und auch die Möglichkeit, das abzuspeichern, dann, damit ich es nachher wieder aufrufen kann unter einem bestimmten Namen, eine ganze Folge von Befehlen? Bei ganz einfachen Sachen brauche ich das vielleicht nicht, aber es sollte geklärt sein an der Stelle. Man sollte darüber nachgedacht haben. Und ganz wichtig, so wie bei den Menüs, auch hier auf jeden Fall zeichnen Sie ein Transitionsdiagramm. Also was ist möglich? Dann sehen Sie wirklich, wo fehlt gegebenenfalls noch was. Also wo habe ich etwas nicht komplett durchdacht? Und die sprachliche Beschreibung ist fast unmöglich. Ja? Also nehmen Sie so eine einfache Syntax, was weiß ich, wie Java-Syntax. Schauen Sie sich die Syntax an, malen Sie dazu ein Syntaxdiagramm, das ist vergleichsweise übersichtlich. Und dann schauen Sie an, wie dick die Bücher sind, um diese Sprache zu beschreiben. Ja, das gilt natürlich bei kleineren Beispielen auch. So, jetzt zu den ganz konkreten Vorgehensempfehlungen. Sie haben jetzt diese Liste von Aktionen und auch Objekten. Nehmen wir an, Sie wollen eine Robotersteuersprache machen. Dann gehören zum Beispiel auch die Identifizierung von Rumpf also und Arm, also Roboterarm und Rumpf, also Bewegung des Rumpfes und Bewegung des Arms, sind ja zwei Sachen, sind Objekte, müssen aber nicht, wie zum Beispiel ein Pfeilname, beliebig flexibel gehandelt werden, sondern können in der Sprache verbunden sein. Also als, was weiß ich, Arm und Body zum Beispiel benannt sein. Und zusätzlich die Aktionen, hoch, runter, drehen oder was weiß ich auch immer, was da in Frage käme. Das wäre jetzt ein Beispiel Roboter-Bediensprache. Entwickeln Sie erst eine wirklich möglichst einfache Syntax. Was da zu empfehlen ist, sagen wir gleich noch. Überlegen Sie sich genau, ob Sie nicht immer ein Undo anbieten wollen. Warum? Haben Sie da eine Idee, warum ich das ganz, ganz stark empfehle, ein Undo anzubieten? Das kann sehr, sehr aufwendig sein, für Sie zu implementieren. Also wenn Sie irgendwas zerstören, ja, dann also löschen, ja, dann müssen Sie es irgendwo gemerkt haben, wenn Sie ein Undo anbieten. Ja? Oder erst recht, wenn Sie mehrere Undos hintereinander machen, also drei Schritte vor und drei Schritte zurück. Warum lohnt es sich aber? Wenn der User das weiß, dann wird er kreativ, er probiert was aus. Weil er weiß, wenn das nicht erwartete eintritt, kann ich sofort zurück. Er reduziert seine Geschwindigkeit, wenn er vorsichtig sein muss. Ganz automatisch, ein ganz menschliches Verhalten. Wenn ich was kaputt machen kann, dann probiere ich es lieber nicht aus. Und deshalb ist es so wichtig, unbedingt ein Undo anzubieten. Das war so eine generelle Regel auch, die wir schon mal betrachtet hatten. Also auf jeden Fall daran denken. Auch wenn Sie merken beim Entwurf, dass ein Undo viel Arbeit machen wird. Wenn Ihre Software nachher häufig genutzt wird, zahlt es sich auf jeden Fall aus. An der Stelle auch nicht nur eine Fehlermeldung, Syntax falsch oder so etwas, einplanen. Das hilft den Leuten nicht weiter. Ja? Sondern klar sagen, machen ja heute Programmiersprachen. Denken Sie an Programmiersprachen, wie Compiler sowas sagen, ich habe das und das erwartet und etwas anderes bekommen. Das hilft. Ja? Okay, daran kann man sich dann identifizieren. Aber Syntax-Error dahin zu schreiben, ja, das ist, kann einfach sein, wenn ich sofort erkenne, dass ich mich vertippt habe, kann aber auch schwer sein, dass ich es überhaupt nicht verstehe, warum er das jetzt so nicht will. Und das ist auch schwer. Das ist richtig schwer, gute Fehlermeldungen zu erzeugen oder einzuplanen. Und gegebenenfalls auch Shortcuts gleich überlegen. Also das ist so wie bei Menüs. Sie kennen das ja auch, bei den Menüs hatten wir es ja auch kennengelernt, dass Sie dann einen Buchstaben Shortcuts für bestimmte Kommandos alternativ zulassen. Auch das kann man in Kommandosprachen machen. Also wenn es klar ist, dass das ein Shortcut ist dann. oder Makros und dergleichen. Das sind die wichtigen Entscheidungen, die Sie vorher treffen müssen. Und dann unterscheiden wir einfach drei große Kommandoarten, nämlich die sogenannten einfachen Kommandos. Das sind einfach Kommandos, die ausgeführt werden ohne Argumente. Ja, das sind so, was weiß ich, so in Mats zum Beispiel, sowas wie Look, Go, Move und so weiter. Man weiß schon, der kann sich nur in eine Richtung bewegen, dann kann man einfach auch sagen Go. Ja. Also das sind diese ganz einfachen Sachen. Problematisch wird das eigentlich nur, wenn ich sehr, sehr viele Kommandos habe. Zum Beispiel VI oder Emacs. Ja, da gibt es hunderte von Kommandos, die Sie da geben können. Wer soll sich die alle merken? Also VI ist die zweite Frage, wer behauptet von sich, den VI wirklich zu beherrschen? Also das gibt es vielleicht Könner, vielleicht auch nicht. Keine großen Probleme, nur die Wahl der Begriffe selbst, der Kommandos selbst, das ist das Einfache noch. Zur Auswahl der Begriffe sprechen wir gleich nochmal. Dann ein bisschen komplexere Sachen, nämlich Befehle mit Argumenten und oder Optionen. Das ist das, was wir alle kennen. Zum Beispiel Copy, Source File, Destination File Name. Also Source File Name, Ziel File Name. So kennen wir das. Und das ist natürlich, hat dann gleich zwei Argumente. Informatiker sind natürlich da gleich dran gewöhnt, also zum Beispiel an dieser Struktur. Sie können natürlich jeden Kollegen, jede Kollegin verwirren, wenn Sie das in Ihrer Sprachdefinition mal umdrehen und sagen, als erstes geben Sie mal das Ziel an und dann die Quelle. Okay. Deshalb, was man eben auch häufig findet, sind so Befehle mit Keywords, Keyword-Labels nennen wir, also dass man dann tatsächlich hinschreibt from gleich. Das kennen Sie auch bei der Parameterübergabe in manchen Programmiersprachen, dass man das auch mit Namen bezeichnen kann, also nicht nur die Position, den Parameter identifiziert, Positionsparameter, sondern dass man Keywords da hinschreiben kann mit dem Gleichheitszeichen. Viele Leute sagen, das ist leichter sich zu merken, also ist in Ordnung, aber ist eine Geschmackssache. Also hier müssen Sie sich die Reihenfolge, Positionsparameter und sonst müssen Sie sich die Schlüsselworte eben merken, die das kennzeichnen. Dritte Form sind Befehle mit Optionen. Zum Beispiel kennen Sie aus vielen Kommandosprachen, dass Sie eben noch zusätzlich Optionen mit Backslash oder Slash oder so hinter dem Befehl eingeben können und ihn damit modifizieren. Ganz, ganz beliebt hier bei Unix zum Beispiel. Also viele, 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 viele Optionen. So. Ich bin kein Freund von Optionen, aber es gibt es als Ausführungsform. Und die Leute sagen, die Lesbarkeit wird dadurch verbessert. Na gut. Und es wäre sogar für Ungeübte besser nutzbar. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber man behauptet das. Wir können es auch empirisch feststellen, dass wir einfach mit diesen Optionen, ja, das bezieht sich jetzt auf Optionen, dass wir da mehr Syntaxfehler haben, als wenn wir solche Konstrukte wählen, um Argumente anzugeben. Ja? Also die Fehlerhäufigkeit steigt auf jeden Fall. Und gut, das als wichtiges Argument. Also man braucht auf jeden Fall auch mehr Training dafür. Gut, und da kennen wir das dann. Das wäre jetzt die dritte Form. Da wird es dann, wenn Sie da noch nicht mit auskommen, dann kommen wir wirklich in die Kategorie fast Programmiersprachen, wo wir dann geschachtelte Strukturen haben, die eingeführt werden können, Programmiersprachen oder SQL oder so etwas, wo Sie dann wirklich schachteln können. Und gut. Da kennen Sie aus Programmiersprachen heraus natürlich die üblichen Strukturen. Baumstrukturen. In der Regel tun sich dann ja Baumstrukturen durch die Schachtelung auf. Und dann eben die entsprechenden Klammerungen dazu. So, und jetzt wollen wir uns noch ein paar Sachen anschauen. Was ist denn jetzt gut oder was ist geeignet und wie sollte man jetzt konkret die Begrifflichkeit und all dieses auch in diesen Kontexten bei diesen drei Grundformen wählen? Und das Wichtigste ist, oder wir betrachten jetzt verschiedene Studien und verschiedene Aspekte. Und als erstes betrachten wir mal Kongruenz und Hierarchien also bezüglich der Performance, was kann ich damit erreichen? Und Kongruenz hier im Sinne von bedeutungsvolle Begriffspaare, zum Beispiel wie Open und Close als Begriffspaar, die genau sich gegenseitig verhalten. Ja? Da hat man ganz klar festgestellt, sowas ist sehr, sehr sinnvoll. Ja? Also solche Begriffspaare, die auch in der Sprache verhaftet als Begriffspaare auf zu zum Beispiel da sind, die zu benutzen. Und zwar im Sinne von kongruenten Begriffspaaren. Gut, eine Hierarchisierung, darauf sprechen wir gleich nochmal genau an, ist bei größeren Sprachen wichtig. Müssen wir uns genauer anschauen. Genauso wichtig wie Kongruenz und Hierarchien sind aber die Grammatik und bei der Grammatik folgende Regel: Konsistenz erhalten, Konsistenz, 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 sonst kann sich das keiner merken. Kongruente Begriffspaare benutzen und gegebenenfalls hierarchische Formen. Aber wir schauen uns das im Detail an, damit wir es verstehen. Das ist jetzt tatsächlich so eine Roboter-Bediensprache und da haben wir mal alle Begriffe, also kongruent und hierarchisch, die vier möglichen Varianten, dann kongruent und hierarchisch, kongruent nicht hierarchisch, kongruent hierarchisch und non-kongruent und nicht hierarchisch angeführt. Kongruent, das heißt, es gibt genau hier zwei Begriffe, nämlich Move und oder Change. Ja? Und dann wirklich hierarchisch. Hierarchisch heißt, es ist immer erst die Aktion angegeben, dann das Objekt und dann die Richtung. Und das ist ganz immer genau in der Hierarchie wurde die Sprache entwickelt. Also Move, Robot, Forward. Robot ist dann der Body oder rückwärts. Oder bewege ihn rechts oder bewege ihn links. Move right. Move Robot right, move Robot left. Und zweites Objekt, dann den Arm, den Roboterarm, so ein einarmiger Bandit. Und als zweites Begriffspaar dann das Change im Gegensatz zu Move, wenn es keine Bewegung ist. Move und Change als kongruente Begriffe hier. Und dann kann man das eben auch nicht hierarchisch machen. Aber eben durchaus noch kongruent in dem Sinn, dass hier immer Begriffspaare gewählt wurden, ja, die auch in der Sprache zusammen vorkommen. Also right und left, ist klar, ist genau was anderes. Straight and bent, push und pull, also so übliche Begriffspaare, die eben auch als kongruent empfunden werden. Und dann hier mal. Warum ist das jetzt nicht kongruent? Naja, weil hier ist ganz, ganz klar, Move und Change abgetrennt, während es hier durcheinander benutzt wird. Ja? Mal sagt man Move und mal sagt man Change. Es ist nicht so ganz klar, wann was benutzt wird. Und das Letzte, also non-konkurrent und nicht hierarchisch, da hat man sich dann überlegt, okay, ich benutze überall Also ein Wort, um einen so einen relativ komplizierten Begriff abzubilden. Also so ein kompliziertes Kommando, wo ich hier drei Begriffe für eintippen muss, bilde ich hier auf ein Kommando ab. So. Kongruenz und Nicht-Kongruenz und hierarchisch und nicht-hierarchisch jetzt gegenübergestellt. Und da können wir ja mal überlegen, vor allen Dingen bezüglich der Fehler und des Vergessens von Teilen des Kommandos, was ja auch ein Syntaxfehler ist, wenn ich einen Teil nicht angegeben habe, was da am häufigsten oder was da wie abschneidet. Und bezüglich, ja, wenn man das Benutzern gibt, sie sollen diese Sprache erlernen, ja, was dann die subjektiven, ja, Gefühle wohl der Benutzer sind, was sie als gut empfinden. Ich denke, sie sind alle keine Roboter-Experten und darum können wir das vielleicht mal ein bisschen erraten, bevor ich das jetzt hier unten aufdecke. Was würden Sie denn machen? Sie haben jetzt, es gibt noch mehr Optionen gleich beim Sprachdesign, aber...
Ich würde davon aus, dass die Hierarchischen am besten abschneiden.
Die Hierarchischen, okay. Und welche jetzt?
Entweder die oder die ganz links. Die kann man sich am ehesten merken, okay, was möchte ich machen, womit und dann halt auch eine Art Parameter, wohingegen, dass ich mich erinnert hätte, ob, wenn ich jetzt zum Beispiel den Arm drehen möchte, ob ich jetzt Screw oder Twist, was ich da als Vokabelmerkmal benutzt habe.
Genau, das ist auf jeden Fall schwieriger, das stimmt. Aber dafür kürzer, ne? Ja. Also was sagen wir, was schneidet am besten ab? Müssen wir uns noch unterscheiden zwischen kongruent oder nicht kongruent? Wo haben wir den größten Unterschied? Ja.
Hey. Ja, dann wahrscheinlich eher kongruent.
Eher kongruent, naja.
Wenn ich halt zum Beispiel vor- und zurückgehen, das ist bei beiden ein Move-Befehl, das ist eher naheliegend wie einmal Move, einmal Change.
Mhm. Okay, schauen wir es uns mal an. Ich meine, das hat man ziemlich gut untersucht. Und erstmal subjektiv, interessanterweise hat man dieses als Bestes ausgewählt, als aussagefähigstes, also als subjektiv am besten geeignete Sprache. Ich hätte auch eher Ihnen zugestimmt, wobei Sie ja eher hierhin tendiert haben. Nur die Argumentation ist wohl die, dass man sagt, okay, damit, das wird so lang, ja, das Hauptziel der Kommandosprache, nämlich kurz und präzis was zu sagen, erreiche ich damit nicht mehr. Das ist zwar einfach zu erlernen, aber dann kann man auch gleich Menüs nehmen. Okay? Genau, das sehen wir nämlich ja auch ziemlich deutlich. Also die Fehlerrate ist hier am geringsten. Ja? Also ganz klar. Weil genau diese einfache Struktur da ist, ist die Fehlerrate wirklich deutlich kleiner. Ich meine, das ist ja nur ein Viertel von dem und nur ein Achtel. Also Fehler ist diese von dem. Interessanterweise schneidet das gar nicht so ganz, ganz schlecht ab. Was Sie in Ihrer ersten Beurteilung vielleicht gar nicht so gut war. Gut, und also Omissions, das heißt irgendwas vergessen, irgendwas nicht angegeben, gut, ich weiß auch nicht. Eigentlich eine ganz einfache Struktur, könnte jeder sich auch merken. Ich muss immer drei Begriffe haben. Warum die Leute trotzdem was vergessen, weiß ich nicht. War aber zumindest in dieser Studie so. Ja. Aber ganz deutlich, es sind die wenigsten Fehler auch da, also Fehler dadurch, dass ich etwas vergesse, in diesem Bereich gemacht worden. Gut. Ja, also jetzt nach Kenntnis dieser, es ist ja nur eine Studie und wir sehen auch, die ist ein bisschen älter, das macht auch keinen Sinn, dass die Menschen verändern sich nicht so schnell, dass man sowas immer wieder machen muss, solche Studien. bewusst entscheiden, was ich machen will. Und auch, ja, wie intensiv muss ich die Sprache lernen. Wir kommen aber noch auf weitere Aspekte zu sprechen. Gucken uns zum Beispiel mal an, was man bei Unix oder was Anfänger oft beklagen, ist, dass Abkürzungen benutzt werden. Und scheinbar diese Abkürzungen gar nicht nach irgendwelchen festen Regeln. Zwar wurde oft, zum Beispiel bei Move oder bei Copy, nur die Vokale weggelassen. Über das, was man machen will, kann man nochmal, reden wir gleich auch nochmal. Aber das ist nicht konsistent. Ja? Sie haben nicht alle Vokale weggelassen. Make Directory. Und man spricht es ja auch anders. Das ist mkdir und nicht mkdr. Also was ist jetzt die Regel? Sie müssen an Anfänger denken, die sich das merken sollen. Ja? Sagen Sie die Regel, Vokale weggelassen, haben Sie bei Unix gleich Probleme. Und Sie müssen eben genau MV oder Copy eben lernen. Und interessant ist, dass trotz, obwohl das ja wohl eine der häufigst benutzten Begriffe sind im Unix-Kontext, wenn ich auf dem Dateisystem dann arbeite, werden trotzdem Fehler gemacht. Relativ viel noch. Okay? Gut. Es gibt auch immer Leute, die sprechen von Eleganz. Ich bin eigentlich kein Freund von diesem Begriff Eleganz versus Konsistenz, aber man wird immer wieder hören, das ist eleganter, das so zu sagen und so weiter. Also, und meistens sind da dann doch sprachliche, also die aus der muttersprachlichen Aspekt herausgewonnenen Erkenntnisse, das ist eleganter, das so zu sagen. Sollten wir uns vielleicht nicht zu lange mit aufhalten. Allerdings, was gut ist, zum Beispiel bei Unix, ist ja nicht grundsätzlich, aber oft hat man versucht, in Unix eben Abkürzungen zu wählen, und zwar zweibuchstabige. Okay? Aber nicht durchgehend, das kann man kritisieren. Gut, das sind wieder diese kongruenten Begriffe, gerade wenn ich binäre Entscheidungen treffen will, on, off, true, false, das kann man sich gut merken. Um da überhaupt eine gute Struktur und Konsistenz reinzukriegen, sollte man auf jeden Fall ein Guideline-Dokument schreiben. In die Dokumentation tun. Warum? Also wie wurde die Sprache entwickelt? Das ist dann eben auch die Richtlinie dafür, wie man die Sprache gegebenenfalls erweitern würde. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Gut, schauen wir uns noch ein paar Studien an. Hier das Beispiel ist klar, inkonsistente Reihenfolge. Also ist es jetzt immer Quelle, Ziel oder ist es mal vertauscht? Ja. Und gut, ich glaube, darüber müssen wir nicht lange diskutieren, das ist vollkommen klar. Immer, also da irgendeine Logik einbauen, die sich der Benutzer einfach merken kann. Typisch ist, immer Quelle und Ziel zu benutzen, und zwar durchgehend in der Reihenfolge. Auch wenn wir sprachlich dann mal anders machen würden. Gut, die Beispiele sind, denke ich, da trivial. Beispiele, auch da nochmal wieder konkret eine Studie jetzt. Soll ich eher Symbole benutzen oder eher Schlüsselwörter? Ja? Das, was man da ganz klar sagen kann, ist, der empfehlenswert ist auf jeden Fall Eindeutigkeit, Klarheit der Ausdrucksweise vor Geschwindigkeit. Ja? Speed wäre jetzt irgendwie zwanghaft zu sagen, ich möchte immer ein oder zwei Buchstaben pro Kommando haben. Und auch dazu gibt es natürlich Studien, die man da befragen kann und sich klar machen kann, was da, ja, was da das Beste ist. Was weiß ich, Sie erkennen hier das Symbol Slash als Optionsmarkierer. Eindeutig. Was ist hier das Beste? Also das Beste ist ganz eindeutig, ein Keyword zu benutzen, auch verglichen mit einem einfachen Symbol, Optionssymbol. Ist deutlich leichter zu erlernen. Und bezüglich der Fehler, da sehen Sie auch, dass es mit den Keywords heruntergeht. Ja, also wenn Sie eine Sprache entwickeln werden, dann wird das wahrscheinlich nicht hundertprozentig für Millionen von Usern sein, so wie eine Shell oder so etwas. Sondern eher für einen Anwendungskontext. Also in diesen voraussehbaren Bereichen würde ich auf jeden Fall sagen, nicht so einfache Symbole zu benutzen, Optionen zu benutzen, sondern dann Keywords. Regel würde heißen Klarheit vor Speed. So, und das sind nochmal ein paar Beispiele und da sehen wir einfach, dass es in Unix überhaupt nicht konsistent ist. Ja? Also wir haben zweibuchstabige Kommandos, wir haben dreibuchstabige, wir haben aber auch fünfbuchstabige. Ja. Für Sie jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr verwirrend, weil Sie es längst kennen. Aber irgendwann haben Sie es gelernt. Okay? Und das Problem hierbei ist, dass überhaupt kein Algorithmus da ist, wenn das zweibuchstabig wäre, ja, dass auch kein Algorithmus erkennbar ist, wann sind es zwei Buchstaben und wann sind es drei Buchstaben. Das können Sie nicht erkennen, das ist nicht geklärt. Es gibt auch keinen Standard da. Und ich glaube, Ihnen empfehlen zu können, dass Sie da nicht willkürlich, so wie bei Unix, handeln sollten, sondern dass Sie das dem Benutzer auch klar machen. Eine Regel könnte sein, zwischen zwei und drei, dass zwei Begriffe nach ihren Abkürzungsregeln, schauen wir gleich drauf, dass die auf die gleichen Buchstaben fallen. Das geht natürlich nicht, weil das heißt, dann müssen Sie einen und wahrscheinlich den selteneren länger gestalten. Müssen Sie vielleicht auf drei Buchstaben gehen. Aber das ist genau bei Unix als Beispiel nicht gemacht. Darum ist es nicht optimal. Gut. Diese Abkürzungen, genau das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber hier nochmal, sollte so etwas eher spezifisch sein oder eher anschaulich? Allgemein oder eher familiär? Und die Studie zeigen da ganz eindeutig, eher spezifisch, also spezifisch auch in dem Anwendungsfeld, dann kann man sich die Begriffe merken. Nicht so allgemeine Allgemeinheit versuchen. Nicht, weil der Begriff häufiger in der natürlichen Sprache benutzt wird, ist es der bessere Begriff. Sie müssen sich auch immer vorstellen, dass man das dann leicht auch verwechseln kann. Okay, also möglichst spezifisch das auszudrücken. Und hier gibt es noch weitere Untersuchungen, also Sie sehen auch, in welcher Zeit das intensiv untersucht wurde. Mal genau für diese Aspekte, zum Beispiel Insert-Delete für Texteingaben. Was würden wir da als selten und stark unterscheidend kennzeichnen? In der englischen Sprache wird viel häufiger Add benutzt als Insert. Also Insert ist wirklich spezifisch für Einfügen für Text. Ja, das ist einfach spezifischer und das ist ja unser Problem hier. Man könnte auch Add sagen, aber spezifisch vor dem Allgemeinen. Merkt man sich besser. Ja, weil man ja immer als Benutzer den Kontext hat. Und da können wir dann auf weitere gehen, also zu bevorzugen ist immer selten und stark unterscheiden, also spezifisch hier zu benutzen. Selten Amble und Perceive im Gegensatz zu Walk und View. Oder allgemeine Begriffe sind oft nicht unterscheidend. Alter und Correct, ja, unterscheidet das nicht ganz klar. Also Sie sollen nochmal, das Thema war, Begriffspaare zu finden für Insert und Delete, ja. Also die dann genau dasselbe machen. Natürlich können Sie es Alter und Correct benutzen, ist aber schon ein bisschen, ja, an den Haaren herbeigezogen. Und dann eben auch schwierig. Dann eher, sagen wir mal, Nonsensbegriffe hernehmen, den Humor adressieren, ja, auch das funktioniert. Das dürfen Sie nicht nur machen, also das darf dann nicht zum Spaß werden. Aber angenommen, Sie sind in einer Situation, dass, dann können Sie einfach an die mnemonische Regel denken, okay, das, was humoristisch ist, was ein Witz war, den ich dann erkannt habe, ja, das kann ich mir merken, das vergesse ich nicht wieder. Ja. In diesem Sinne. Okay. Also die beste Performance, ganz klar, seltene, unterscheidbare, gut unterscheidbare Begriffe. Okay. Gut. Schlechteste Performance in dieser Studie hatten die allgemeinen Begriffe und noch ganz gute Performance die Nonsense-Begriffe. Aber ganz klar, das liegt an unserer Gedächtnisstruktur, an uns Menschen. Es geht darum, sich das zu merken. Und wenn Sie nicht nur Unsinn erzählen, dann merkt man sich solche Witzchen halt auch mal. Okay. Ja, und jetzt zum Thema Abkürzungen. Abkürzungen sind insofern ein Problem, weil in den verschiedenen Kulturen durchaus unterschiedliche Abkürzungsgewohnheiten da sind. Also in anderen Sprachen kürzt man oft nach anderen Regeln ab. Ja? Nicht nur andere Worte, sondern grundsätzlich andere Regeln. Und auf der anderen Seite sind Abkürzungen aber auch sehr mächtig. Ich erreiche da gut mein Ziel mit, möglichst kurze Kommandosprachen zu haben. Ich kann sie ja sogar auch alternativ anbieten. Ja? Ob das jetzt unbedingt zu empfehlen ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber okay. Ja, und die Amis, also es ist wirklich eine abkürzende Gesellschaft sozusagen. Da wird alles abgekürzt. Ja, also deshalb gibt es da auch eine gewisse Vertrautheit. Eine Studie hat aber auch gezeigt, wir werden uns gleich über Regeln nochmal kurz auslassen, dass Anfänger das in der Regel nicht mögen, also dieses Abkürzen. Die würden also auch, wenn jemand die Unix-Shell nimmt, der würde lieber Copy schreiben als Anfänger als CP. Ist aber auch ganz klar, er muss ja gleich zwei Sachen bemerken. Er muss es ja sprechen können und muss sich dann noch die Abkürzung dazu merken. Er muss sich ja zwei Sachen merken. Darum ist das normal. Aber gut, mit einer gewissen Vertrautheit geht das dann runter, das ist klar. Noch eins, also auch gerade Abkürzungen sind natürlich auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel an Behinderungen denkt, motorisch Behinderte, je weniger Buchstaben sie zu schreiben haben, umso besser natürlich. Ja. So, und da ist jetzt mal aufgeschrieben ein paar Strategien, wie können Sie denn vernünftige Abkürzungen finden? Also wenn wir unterstellen, dass Abkürzungen in Kommandosprachen sinnvoll sind, dann müssen wir uns schon Gedanken darüber machen, welche Regeln habe ich. Und bitte diese Regeln dann konsistent durchführen. Und auch dem Lerner das an die Hand geben und sagen, das habe ich so gemacht. Okay? Die erste Regel könnte sein, erste, zweite, vielleicht auch das dritte Zeichen. Also jetzt anstelle von CP, Ja, da haben wir ja auch die Regel erkannt, da war es die Vokale rauszulassen, aber CO zu schreiben. Zwei Buchstaben zum Beispiel nur. Okay. Das Problem ist dann oft, dass die mehrere Kommandos dann nicht mehr unterscheidbar sind. Ja, wenn sie mit den gleichen Buchstaben anfangen. Und von hinten ist ziemlich dumm, ja, oder ersten und letzten ist auch ziemlich dumm, ja, weil man es eben andersrum denken müsste dann. Wir müssen ja immer gucken, im Sinn muss der Betrachter ja beides haben. Im Deutschen nicht so stark verbreitet wie im Englischen. Im Englischen ist es ganz verbreitet, diese Vokale, die wegzulassen. Ist in Deutsch nicht so verbreitet. Die meisten würden, wenn sie was Deutsches abkürzen, eher hier oben hingreifen. Aber es sind eben so kulturelle Buchstaben. Erster und letzter kann ich natürlich auch machen. Auch das ist eine Alternative. Warum? Wenn wir an Lesestudien denken, die kennzeichnen das Wort, also erste und letzte Buchstabe. Ja? Sie können, ich weiß nicht, ich habe es hier, glaube ich, nicht gezeigt, aber es gibt ja so Unsenstexte, die Sie bemerkenswerterweise auch lesen können, wo einfach nach bestimmten Regeln Buchstaben ausgetauscht sind. Warum? Weil Sie nur auf den ersten und letzten Buchstaben schauen. Also es kommt uns entgegen, ist eine sinnvolle Methode. Auch das ist eine Abkürzungsmethode, also ist das Kommando selbst schon eine Phrase, so wie zum Beispiel List full, also vollständig listen, also ein Gebilde schon, könnte ja das Kommandowort, so wie man es auch spricht, klar, dann kann man sagen, okay, dann ist die Regel, die Anfangsbuchstaben jeweils zu nehmen. Verbindung zu dem gesprochenen und auch gedachten Wort herstellen. Und das ist im Deutschen sehr ungebräuchlich, im Englischen dagegen, also im Amerikanischen würde ich sagen, sehr gebräuchlich, das phonetisch zu machen. Ja? Zum Beispiel das X zu benutzen als Symbol fürs Cross, ja? Also Symbol Xing.
Merry Xmas.
Merry Xmas, ja, genau. Ja. Das ist wirklich eher im amerikanischen Sprachraum gebräuchlich. Aber wenn Sie eine englische Kommandosprache empfehlen, im Sinne der entwickeln, im Sinne der Internationalisierung, dann eben auch durchaus üblich und machbar. Im Deutschen eher nicht. Gut. Auf jeden Fall auch überprüfen, gibt es in diesem Anwendungsbereich schon Standardabkürzungen? Ja? Das kann gut sein, dass aus ganz anderen Gründen, nicht weil man eine Kommandosprache entwickeln wollte, da schon Abkürzungen gebräuchlich sind. Dann auf jeden Fall diese benutzen und nicht neue entwickeln. Okay. So. Und das sind alles Möglichkeiten und es gibt, auch da gibt es eine Regeln, die gelten jetzt primär fürs Deutsche. Wenn Sie sowas machen, hier haben wir die Alternativen. Es gibt für alles gute Begründungen, aber höchstens zwei Regeln davon aussuchen. Ja? Und dann immer eine Hauptregel und eine Nebenregel benutzen. Und in der Regel sollte es Ihnen gelingen, dann Eindeutigkeit herzustellen. Das können sich die Leute nämlich auch gut merken. Also wenn die erste Regel zum Beispiel, dass Sie dann mit zwei Kommandos auf denselben Buchstabenfolge treten, dass Sie dann was anders wählen mussten. Das kann man verstehen. Und wenn man es verstanden hat, dann kann man es sich auch merken. Also würde die ja dann immer so denken, okay, das, ja, aber das war es nicht, sondern da war es die Alternative. Und dann natürlich das am häufiger benutzte, das in der Hauptform zu nehmen und dann die Nebenform. Also ist eine möglichst einfache Hauptform und dann gegebenenfalls Zweitregeln. Okay, Die Anwendung der Zweitregel sollte dann auch in Listings oder so, was weiß ich, oder sollten Sie dann eben auch angeben, sodass der Benutzer weiß, okay, da ist die Zweitregel angewandt werden. Kann man sich selber überlegen, warum es sonst so ist. Die Anwender sollten diese Regeln kennen. Also verheimlichen Sie die nicht, weil das erleichtert das Erlernen. Abkürzungen ist eine Standardmethode und sollte durchaus auch angewandt werden. Das ist vernünftig. Wenn dann zu viele ähnliche entstehen, dann hat man natürlich ein Problem, aber gut. Einheitliche Länge ist zu bevorzugen. Wir haben es bei Unix gesehen, dass es überhaupt nicht einheitlich ist. Dann muss man sich immer merken, was denn? Wahrscheinlich doch wohl Drop, die Vokale einfach wegzulassen, aber vielleicht auch nicht. Und so weiter und so weiter. Ja. Noch eins. Wenn der Computer jetzt Ihnen Ergebnisse ausgibt oder Fehlermeldungen, natürlich dürfen Sie dann zitieren, ja, aber nicht in Ausgaben dann Abkürzungen benutzen, sondern da das Wort ausschreiben. Sie können es vielleicht, wenn es ein Kommando, wenn Sie genau das Kommando referieren wollen, dann in Klammern setzen oder so etwas. Aber okay. Ja, hier sind auch weitere Abkürzungen. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn Sie keinen Effekt damit haben. Also wenn die Begriffe sowieso sehr kurz sind, die dann noch weiter abzukürzen. Also on-off abzukürzen ist ziemlich blöd. Ja, also O alleine geht nicht. Ja, und warum soll man das noch abkürzen? Also Sie müssen dann wirklich einen Gewinn dadurch haben. Hängt natürlich an Ihrem gesamten Sprachdesign. Gut. Für die meiste Anwendungssoftware ist es sinnvoll, eben auch die Menüs gleich mitzuentwickeln und auch das zu empfehlen. Okay. Shortcuts. Also wenn es so etwas gibt, dass Sie die Langform zulassen wollen und Shortcuts und Abkürzungen, ja, dann wie im Menü ist üblich, zum Beispiel das auch zu kennzeichnen durch Underscore oder Fettdruck oder was weiß ich, je nachdem, was Sie da benutzen wollen. Also damit diese Abkürzung dann auch gebräuchlich wird. Gut. Nochmal, das sind Regeln, das sind einzelne Studien, können, das ist nicht wirklich Wissen, sondern das eigentlich bezieht es sich ja nur auf die konkrete Sache. Aber ich glaube, das, was wir hier betrachtet haben, lässt sich schon recht gut anwenden. Aber nicht, dass Sie nie dagegen verstoßen dürfen. Also so dürfen Sie es nie sagen. Sondern Hinweise, was ist sinnvoll. Genau das kann es liefern. So. Gibt es an dieser Stelle vielleicht die eine oder andere Frage? Sagt ja schon, ist so ein bisschen trockenes Kapitel, aber viele von Ihnen wird es erwischen, wenn Sie wirklich später mal arbeiten. Ja. Gut, natürlich, sprachliche Interaktion ist ja heute nur ein ganz kurzer Ausblick, aber lässt sich natürlich wunderbar damit machen. In der Regel wird es auch so etwas sein wie eine Kommandosprache, die wir aber sprechen können. Das ist die eine Variante. Das andere Problem, dass wir unsere Umgangssprache einfach benutzen können, ist deutlich zu hart. Also da sind wir ganz, ganz weit weg, das zu realisieren. Und das muss man unterscheiden. Also gibt es ein Sprachinterface, das letztlich abgebildet wird auf eine Kommandosprache. Oder kann ich wirklich Umgangssprache sprechen? Ja. Vorteile sind natürlich, ich kann es für die Ein- und Ausgabe benutzen, also beides geht auch, beides wird ja auch benutzt. Das Navi sagt Ihnen natürlich auch mit Sprachgenerierung bestimmte Sachen. Es ist interessant, wie weit sich das entwickelt hat, wie gut und konsistent da gesprochen wird. Ja. Beobachten Sie das nächste Mal Ihr Navi genau mal nach diesem Begriff. Sie sind ja unterschiedlich da. Ganz klar, wir erreichen die natürliche Sprache nicht und sollten das auch nicht anstreben. Es sind viele, viele große Projekte daran gescheitert, natürliche Sprache wirklich zu verstehen. Wir haben auch das Problem, ganz grundsätzlich, wenige Begriffe, also wenige Kommandos, kann man auch bei sehr unterschiedlichen Sprechern gut unterscheiden. Also was heute gelingt, ist Spracherkennung. Wenige Begriffe bei sehr vielen Leuten oder viele Begriffe und dann nach Möglichkeit nur bei einem. Dann also das System trainieren auf diesen einen Sprecher. Okay? Aber beides geht. Zum Beispiel automatische Verschriftung von Diagnosen, also dass Ärzte so sprechen. Ein ganz typisches Beispiel dafür, dass man solche Systeme trainieren sollte. Der Arzt sollte eben kurz bestimmte Lernprogramme mit dem System durchmachen, dass es trainiert ist. Dann ist die Erkennungsrate auch hoch. Okay. Kontextabhängigkeit, das will ich jetzt gar nicht sagen, wollen wir natürlich nicht. Darum sind natürliche Sprachen auch eigentlich nicht groß gut zu handeln, gut zu benutzen. Gut, Stand auf diesem Gebiet, es entwickelt sich sehr, sehr dynamisch, aber ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal vielleicht eine Kinokarte übers Telefon gebucht haben, es ist immer noch sehr, sehr mühsam. Ja, also diese Automaten, die sind alle noch ziemlich blöd. Aber in kleinen Anwendungsbereichen funktioniert das. Also zum Beispiel für Kinos oder Hotelbuchungen, auch da funktioniert das und da geht es auch. Aber eine intelligente Dialogführung ist da nicht möglich. Und freie Kommunikation schon gar nicht. Ich weiß nicht, warum das so als Vision vielen Leuten vor Augen schwebt. Möglicherweise aus Star Trek, da hat man ja den Computer so programmiert oder bedient zumindest. Der Vorteil wäre, wenn wir echt natürliche Sprache einsetzen könnten, dass wir quasi, oder sehr wenig, keine stimmt natürlich nicht, keine syntaktischen Konventionen haben. Aber funktioniert halt nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute das haben, weil es ist nicht notwendigerweise schneller. Also es gibt eine Menge Leute, die können deutlich schneller schreiben, als sie reden können. Ja. Ist halt so. Es gibt aber Anwendungen, wo es überhaupt nicht geeignet ist. Das sind zum Beispiel sicherheitskritische Anwendungen. Also nie, glaube ich, würde da einer reingehen und sagen, okay, dann machen wir mal ein Sprachinterface. Ja. Wir haben eben auch unerfahrene Benutzer und die reagieren bis heute eigentlich in der Regel irritiert auf Sprachinterfaces. Ein Menüinterface, und sei es noch so schlecht, bei der Bahn ist allemal besser und besser angenommen als ein Sprachinterface. Ja. Auch deshalb, weil bisher die Leute zumindest dem Rechner nicht zutrauen, dass er alles versteht. Ja? Okay, Experten bevorzugen sowieso präzise Kommandos, also nicht allgemein daher geredet. Und Informationssystem für sprachliche Kommunikation. Ja, es hat keinen Sinn. Also Sie müssen sich hier auch überlegen, das, was im Moment als Schrift, als Text dann ausgegeben wird auf Ihrem Display, ja, das liest Ihnen der Computer jetzt vor. Ich glaube, das ist wenig sinnvoll. Ja. Könnten Sie ja mal probieren, wenn die Ergebnisse, was weiß ich, eines Shell-Kommandos Ihnen dann vorgelesen würden. Hier gibt es eine Menge Herausforderungen, hier lohnt es sich, vielleicht auch mal reinzuschauen, deshalb auch möglicherweise meine Bereitschaft, das hier nochmal zu integrieren. Und wir sehen es gerade, bei den Smartphones, dass sich dieser Bereich sehr, sehr schnell entwickelt. Also Diktiersysteme sind da ja quasi realisiert. Ja? Und wenn ich E-Mails diktieren kann, na ja, dann kann ich auch Sprache machen. Es ist mir selbst noch nicht so ganz klar, woher kommt dieser Trend. Aber es geht und funktioniert. Und gut gestaltet bereichern Sie die Möglichkeiten, das ist keine Frage. Gerade auf diesen Smartphones ist es natürlich auch interessant, das zu machen, weil man ja sowieso Platz sparen muss. Da ist das Display noch, noch wertvoller gewissermaßen, weil es vergleichsweise klein ist. Wenn man sich daran gewöhnt haben, berichten ja auch einige Leute beim iPhone, ja, dass sie quasi SMS nur noch so schreiben, ist auch in Ordnung. Man muss tatsächlich klar machen, für Novizen oder seltene Benutzung bleibt das aber ein Problem. Ja. Aus Vertrauensgründen, aber eben auch, weil es irgendwie kommandosprachenartig sein muss. Eine freie Kommunikation, eine echt freie, natürliche Sprache schaffen wir im Moment nicht, das zu beherrschen. Auch da gibt es also Regeln. Obwohl ich oberflächlich betrachte, vielleicht frei kommuniziere, in Wirklichkeit tue ich es nicht. Weil sonst würden wir es nämlich nicht beherrschen. Muss man schlicht und einfach sagen. Okay, es steckt immer noch in den Kinderschuhen, aber es entwickelt sich wirklich rasant. Also das sehen wir bei den Smartphones im Moment. Und damit bin ich im Grunde genommen jetzt mit diesem kleinen Ausblick, diesen drei Slides zu natürlich sprachlicher Interaktion am Ende, auch am Ende der heutigen Vorlesung. Will noch kurz sagen, was auf jeden Fall noch kommt, mal abgesehen vielleicht vom Sprachinterface noch. Es kommen auf jeden Fall noch zwei Vorlesungen zum Usability und es kommen auf jeden Fall noch eine Vorlesung zum Direct Manipulation, dass wir diese Interaktionsform eben auch nochmal konsistent und zusammen betrachtet haben. Das ist also der Ausblick, das wird auch kommen und dann schauen wir am Ende des Semesters, ob wir nochmal was zum Sprachinterface machen. Ja, das war meine Planung für heute. Ein Thema, das vielleicht ein bisschen sperrig aussah. Ich hoffe aber, Sie haben mitgenommen, dass es dann im konkreten Fall, wenn Sie davor stehen, sowas zu entwickeln, einiges zu bedenken gibt und die Folien können Sie vielleicht dann an die Gedanken erinnern, die der Entscheidung und bei den Entscheidungen helfen. Gibt es von Ihrer Sicht jetzt noch Fragen? Ja? Ja, Sie gehen einfach ins Sekretariat, also die ist diese Woche noch krank, aber dann machen Sie da einen Termin aus und dann können wir das machen. Nein, das können Sie morgens in der Prüfung sagen. Ich frage Sie, weil haben Sie ein Ergebnis, dann liegt mir das ja auch vor. Also auf der Basis Ihres Namens sind Sie angemeldet, dann liegt mir das auch vor und dann kann man das entscheiden. Tja, dann will ich Sie mal in Gnaden entlassen. Vielen Dank. Tschüss.